Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Meine Damen, meine Herren, liebe literarische Welt, liebe übrige Welt, herzlich willkommen zu Radio Muschelkalk, das ihr Programm von Radio Lotte heute auf Reisen ist. Wir sind in Steinheit am Rennsteig und zwar zu Gast bei Horst Wiegand und freuen uns sehr, dass wir hier sind und hier sein dürfen und dass wir heute über Horst Wiegands Buch, das in der Edition Muschelkalk herausgegeben von der Literarischen Gesellschaft Thüringen erschienen ist, Band 52 der Edition. Das Buch heißt Winterreise und andere Gedichte und enthält in 4 Kapiteln etwa 90 Gedichte aus den letzten Jahren. Wir befinden uns ja hier an einem Ort hoch über Thüringen, gewissermaßen über 800 Meter, so viel ich weiß. Und lieber Horst Wiegand, dieser Ort Steinheit, können wir wissen, was er für Sie bedeutet? Was ist es quasi der Ursprungsort, der Basisort für die Reisen in die Welt und auch die Kopfreisen in die Welt und auch in die Wälder? Kann man das so beschreiben?
Ja, man könnte es schon. Wobei ich eigentlich sagen möchte, dadurch, dass ich so in früher Jugend schon in die Städte kam, durch mein Studium in Weimar, und dass ich dann Musiklehrer wurde und Oratoriensänger und somit eben auch in manchen Städten wirken durfte. Man sagt damals, das heißt in der DDR. Denn ganz in der Nähe liegt ja auch die damalige Grenze. Das war problematisch, aber diese Problematik hat jetzt wieder ein eigenes Kapitel. Aber darum geht es nicht, wenn über ein Lyrikband gesprochen wird. Nun zum Heimatort. Das Wort Heimat hat natürlich einen vielfältigen Charakter, bezugnehmend auf das Benutzen von ganz bestimmten Worten. Wie wurde Heimat früher gesehen? Als das Angestammte, das Völkische, wovon wir ja eigentlich wegkommen wollen. Wir wollen ja mehr in die Welt, aber schon sind wir bei einem Wort, wobei ich zu Welt mich auch irgendwie differenzierter gerne äußern möchte. Aber es würde vielleicht den Rahmen, der jetzt gesetzt wird, sprengen. Nun, Steinheit hieß einmal steinerne Heide. Es gab ja, Steine en masse. Aber der Ort war auch einmal ein Städtchen, hatte Stadtrecht gehabt. Und wenn ich jetzt in den Zahlen nicht mich durcheinander bringe, war es 1525. Der Ort hatte ein Stadtrecht mit eigener, und man höre, Gerichtsbarkeit. Und der Richter nannte sich Bürgermeister. Ich habe das Wort schon vorweggenommen, war der Richter und so nannte man auch in der Zeit bis zur entscheidenden Wende nach dem Zweiten Krieg den Bürgermeister eben und der hatte eben auch ganz bestimmte Rechte. Also wenn der Vater oder vor allem der Großvater in die Gemeinde musste, um irgendwelche Dinge, geschäftliche Dinge zu regeln, Sägewerker, da sagt er nicht, ich muss zum Bürgermeister. Es hieß immer, wir müssen zum Richter gehen. Das ist schon eigentümlich. Eigentümlich insofern, als wir heute im Ort wenig Geschäfte haben. Ein Fleischer, ein Bäcker. Und ja, vor wenigen Jahren gab es noch einige und ein halbes Dutzend Bäckerfleisch und andere Geschäfte. Ja, es hat sich eben groß gemacht, auch das globale Denken, das Weiterwollen. Die Zeit war ja nun für uns Kinder eben auch dann eine mit Begrenzung. Und Begrenzung heißt, dass wir ja die Thüringer waren, zwar mit fränkischem Klang in der Stimme, wie jemand sagt. aber die Menschen sehnten sich weiter. Und jetzt zur Sehnsucht des Menschen, weiter zu wollen, reisen zu wollen, das ist heute sehr geprägt. Geprägt, in die Ferne zu gehen, was wir nach der Grenzöffnung auch taten. Vor allem hatten wir nur lieb gewonnen, Ostsee und dann die Provence. In besonderem Maße. Also auch die Ferne, bei der mir bewusst wurde, was Heimat bedeutet. Heimat ist die Nähe der Kindheit, die immer wieder auftaucht. Es tauchen die Bilder der Kindheit in den Träumen so deutlich auf. Und die nicht mehr hier Lebenden leben weiter. Sodass man an das Leben erinnert wird, auf das Leben hingestoßen wird, über das Leben nachdenkt. Und eins meiner Texte, es ist noch in einer Mappe, beginnt: Wo warst du vor der einen und der anderen Zelle? Aber es geht dahin und ist problematisch. Und von der Problematik möchte ich jetzt etwas Abstand nehmen. Und ich merke, dass auch andere Menschen, Freunde, nicht unbedingt in der Problematik den Hinweis suchen auf Belehrung oder den Hinweis auf das Hinhören. Hinschauen und immer wieder dieses Horchen, das nach innen gehen lassen. Ich bin in einigen Städten gewesen. Der Wald ließ mich nicht los. Nun ist er gestört. Aber ich mache die neuerliche Erfahrung ganz stark. Die Natur, der Wald, die Bergwiesen. Sprache, über die ich mich noch fernerhin gerne äußern möchte.
So, dass also wir über diesen Begriff des hier zu Hause Seins und des Wegs in die Welt ja gewissermaßen auch schon und auch schon im Zitat in den Kosmos der Gedichte eingetaucht sind, die in dem Band Winterreise und andere Gedichte vorliegen. Es ist eine Vielzahl von Anregungen in diesen Gedichten von der Natur, auch von der Kunst, auch von den Reisen, auch von der Begegnung mit anderen Menschen zu lesen. Ich glaube, man kann es so beschreiben, dass gewissermaßen Mensch, Natur und Kunst auch als Dreiklang darin gewissermaßen eine der Grundschichten der Sprache dieser Gedichte ist. Ist diese Vermutung, diese Sichtung korrekt?
Doch ja, es hat mich eigentlich schon immer verfolgt. Als ich ein Kind war, ich wollte von der Nähe, von der Betriebsamkeit des elterlichen, des großelterlichen Betriebes eigentlich wegkommen. Ich habe nicht die Stadt gesucht, sondern ich habe eigentlich das Künstlerische irgendwie nicht losbekommen können. Im Hören, im Schauen. Ja. Und wenn das so weitergegangen ist, und dass das in den Gedichten spürbar wird, erfreut es mich. Denn mir ging es darum, und so ging es auch über Jahre, als ich Musiklehrer war, Belehrender, und habe auch Musiklehrer ausgebildet an der Universität in Halle, dass wir mehr Gebende sein sollten und fernerhin müssen. Dieses Verkonsumieren, nur auf den Reichtum schauen, das führt letztlich in die Irre. Es ist so eine Meinung, eine Behauptung, aber ich spreche aus einer gewissen Erfahrung heraus. Ich mache die Erfahrung mit Menschen, die so ungeheuerlich dankbar sind für weniges und auch sich freuen, dass meine Texte eigentlich nicht so wortreich ausfallen. Es liegt am Heiko. Heiko hat die eigene Gesetzlichkeit der nicht teilbaren Zahlen 5, 7, 5. Und als ich Licht wieder Vorträge gegeben habe, natürlich war das Schauen und das Bilder geben, das Hinweisen auf das zu Sehende wichtig für mich und wichtig anzukommen mit dem, was ich hinreiche. Hinreichen. Und nicht nur aufsagen, sondern hinsagen im Sinne von, das klingt vielleicht sogar etwas kitschig, von schenken. Und Kunst will aufrütteln, will schenken und will in eine Dimension gehen, ja, die vielgestaltig ist, vielschichtig, und das ist mir wichtig. Natur, denn sie ist der Hauptzeuge, Erzeuger. Kunst, das, was der Mensch mit ihr, aus ihr gestaltet, wiedergibt oder auch in gewisser Weise umformt, neu gestaltet, sich auch dabei verlieren kann, gibt es leider auch viele Beweise dafür. Aber der Mensch mit seiner Innerlichkeit darauf zu verweisen und wissen, was, ich scheue mich das Wort zu sagen, weil es eigentlich sehr, sehr groß ist. Und ich sage Liebe. Und ich höre von einfachen Menschen, obwohl ich das Wort einfach in einem anderen Zusammenhang äußern möchte. Einfachheit, wobei bei vielen Menschen das Gestörtsein, das Übersättigtsein fehlt, sondern die einfach sich an wenigem, aber Wesentlichem sehr erfreuen können. Und wenn Gedichte dazu gehören, so ist auch meine persönliche Freude dabei.
Ja, schon sehr schön, das Nebeneinander eben des Akustischen, des Visuellen auch, die dritte Kunst, das Horstwiegand ist die Fotografie gewesen, neben der Musik, neben der Dichtung, dass wir gewissermaßen ja in den Betreiben der Künste und auch in dem sich in die Ambition für die Kunst zu begeben, ja gewissermaßen ja so eine Art Kreisgang erleben, gewissermaßen auch die Noten und die Buchstaben ja auch als Menschenerfindungen gleichzeitig etwas abbilden, worin sich auch die Natur wiederum spiegeln kann. Und ich glaube, das ist eine wichtige Ausgangslage für diese Texte, dass Musik, das Visuelle, das Spiegeln der Natur in den menschlichen Hervorbringungen, also in der Kunst, in der Schrift oder in der Note, da in ein Ganzes geführt werden. Ich glaube, das beschreibt die Sache ganz gut. Und ich glaube auch, dass das Haiku, das als Grundstruktur vieler dieser Gedichte ja angelegt ist. Manche Gedichte sind tatsächlich in Haiku gebaut, andere brechen die Form auf, behalten aber diese Kontemplation, diese Möglichkeit, die Welt im Wassertropfen zu fangen, was ja das Haiku kann, fest und schaffen beeindruckende Gebilde, die manchmal von beeindruckender Kürze sind, manchmal von einer, ja, wie soll man das beschreiben, höheren Schlichtheit, also einer erkämpften Schlichtheit, dass man das Schwierige dann einfach aussprechen kann, weil man durch einen langen Weg gegangen ist. Auf das Haiku würde ich gerne nochmal zurückkommen. Ist das eine Entdeckung, die Sie immer schon begleitet, diese japanischen Formen, die ja mit Reduktionen arbeiten und trotzdem eine große Welt entwerfen? Ist das gewissermaßen die Grundschicht des Schreibens gewesen oder gab es davor auch eine andere Schreibphase?
Es hat sich nicht von vornherein einfach so ergeben. Dadurch, dass ich nach dem Weggang aus dem Schulbetrieb dann viel fotografiert habe, durch heimatliche Wanderungen. Das musste ich auskosten. das hat mich einfach hingebracht zu einem ganz besonderen Schauen. Ergo, es ergaben sich dann viele Lichtbildervorträge, die ich aber gerne auch musikalisch so mit untermalen möchte. Also in der Musik das Malerische und das Wörtliche. Aber das Bildhafte sollte ja nur den Vorrang haben und der Text sollte begleiten. Der durfte nicht zu lang sein. Also er sollte etwas komprimierter sein und das Bild unterstützen, sodass ich mich quasi an das Haiku gewöhnt habe. Aber ein Erlebnis besonderer Art hatte ich, als wir mit einer Freundin, einer Malerin vom Dars, unterwegs waren und in einer Kirche war eine große Eins vor dem Altar oder über dem Altar aufgehängt. Und ich dachte, da ist ein Brett, das ist vielleicht etwas farbig bemalt, also hatte vielleicht eine etwas sanfte Farbtönung. Und da fragte ich, ja, was ist denn das? Und die Freundin sagte, das ist doch großartig. Das ist eine Eins. Ja, wahrhaftig. Eine Eins über dem Altar. So, und da erklärte sie, das ist die Einheit, die Eins, Eins, Einigkeit, das Einssein. Nun, sie ist eine tiefgläubige Frau, ja, und auch ein bisschen zu intensiv, aber lebt noch und hat eben diesen christlichen Glauben. Aber ich wollte weitergehen. Aha, in Japan sieht man es anders. Da hat man auch eine andere Religion. Und dieses Zahlenspiel, das mit 5, 7, 5 insgesamt diese Dreizeiligkeit oder das Sankha, da sind noch zweimal die 7 dabei, auf 31 gehend, sodass in der unteilbaren Zahl, ja, quasi eine Weltordnung zum Ausdruck gebracht werden kann. Es ist einfach der Symbolwert, der mir so als Anschauung oder als Grundwesentliches von Religion mir sich, ja, wie ich sage, offenbart hat, ist vielleicht auch wieder ein bloßes Wort, aber es hat sich eingestellt. Ich habe es gemocht und auch die Freude, die dann kam, wenn mir dann in diesem Rhythmus des Haiku eben auch etwas Bildhaftes sich deutlich und verknappt zeigen konnte.
Thank you. Dichter im Gespräch. Paul Celan, Walter Werner, Rainer Kunze. Mit Worten werfen ins Sprachziel der Gewissen, damit kein Schrei stirbt. Schritte durch Grenzmoos, an der Zeitharfe hoffend, dass der Baum vergibt. Deine Erde weiß, wo die Himmel sich kreuzen, die Stille Licht hat. Ankunft. Hinter den Eiben das Haus, das eine Hütte war. Nun die Sprache vieler Türen, Augen an allen Seiten. Da gibt der Schlaf die Träume ab. Göritzstein, mein Findling aus dem Talgrund, Jahrmillionen in den Garten geholt. Thuja strebt, Zierhasel hat kleine Finger, die Erde wartet. Konzert mit Ludwig Göttler. Den Lichtstrahl eingefangen für die Klangfahrt im Raum der Königin. Der tiefe Atem, Dom hoch, trägt das Geheimnis, Herberge zu sein.
Dieser Band Winterreise und andere Gedichte enthält etwa 90 Gedichte aus einem Zeitraum, weiß nicht welcher Zeitraum, der Entstehung dieser Texte, die Auswahl.
Ja, man kann da vielleicht bis 5 Jahre zurückgehen. Bei einigen
wenigen. Ja.
Aber die beiden haben so den Zeitraum zurückgegeben, 2 Jahre gehabt.
Ja, also ist auch ein doch relativ hohes Aufkommen von Gedichten in relativ kurzer Zeit zu konstatieren. Ist dieses Schreiben eine Art des täglichen Umgangs mit sich selbst?
In der Regel passiert täglich, vor allem wenn ich nachts unruhig bin und kaum schlafen kann, dafür bin ich dann am Tag entsprechend müde. Aber das sei vielleicht dem Alter geschuldet, wie es auch sei. Wenn es nicht gleich ein Gedicht ist, dann ist es aber ein Wortmaterial. Vielleicht nur eine Zeile oder nur eine Konstellation, von der ich weiß, daraus wird mehr. Ja? Deswegen können ja auch meine Freunde, die jetzt hier bei mir sind, sehen, dass eben auf diesem Tisch viele Zettel liegen, ja, die nun durchgeforstet werden können müssen. Aber eigentlich ist dieses der tägliche Umgang mit dem Wörtlichen, mit dem Gedanklichen, mit dem Emotionalen, mit der Befindlichkeit eigentlich das Gegebene, das oder mir Gegebene. Und ich denke, wenn ich Ruhe haben will und gehe dann mal hinaus in den Garten, dann tue ich etwas Praktisches mit Pflanze und Holz. Aber es muss immer was einsteigen. Aus dem Raum wird dann wieder ein schmeckender Wein zum Beispiel. Ja. Oder das Holz, wenn ich es dann aufschneide, dann werden sie an den Jahreshängen, ja, das Alter. In wenigen Jahren gab es Unwetter. Das ist alles auch ablesbar am Holz. Da muss ich sagen, ich bin auch täglich, fast täglich, an meinem Instrument, dem Klavier, das war in meinem Musikstudium in Weimar, dann kam der Gesang dazu.
Ja.
Und es hat sich eben auch eins zum anderen ergeben. Ich habe mich irgendwie eine Richtung verbissen angestrebt. Ja, auch wenn damals meine Klavierlehrerin gesagt hat, ja, sei fleißig, am Tag 6 bis 8 Stunden. Ich konnte das nicht. Also diese gleichbleibende Arbeit, also da hätte ich mir vielleicht auch die Sehnen kaputt gemacht, wie Robert Schumann seiner Zeit, der also auch überübt, sage ich, sondern ich war gut in meinem Beruf, aber ich konnte nicht nur das Klavier sehen. Obwohl ich heute Noten nicht mehr lesen können, also da ist das Auge zu schwach, aber ich höre, ich mache nach Gehör.
Ja.
Ich höre irgendwie ein Motiv und dann gehe ich ans Klavier und dann das Motiv leitet mich. Und dann spiele ich es so, dass ich, ja, dass ich das aufnehmen könnte, beziehungsweise es hat ein lieber Freund, der mir dann hilft in dem Technischen, schon viele Aufnahmen, auch am Synthesizer, dass ich also CDs auch habe,
ja,
mit Improvisation, am Klavier beziehungsweise am Synthesizer. Also es liegt mir also in der Musik das Improvisieren. Vielleicht auch, wenn es ums Sprachliche geht. Oder wenn ich bei den Kindern oder bei den Enkeln und Urenkeln dann den Komödianten spiele und sage, Kinder, ich habe dies und jenes probiert, aber nun verstehe ich meine Stimme. Und ich muss sagen, mein Urenkel, mit 1,5 Jahren ist mein bester Zuhörer.
Der Band heißt Winterreise. Er enthält eine Auswahl aus einem größeren Konvolut Texte. Der der Titel Winterreise und andere Gedichte war der, auf den wir uns gut einigen konnten. Ist das praktisch dieser Eindruck ist auch nach Erscheinen des Buches erhalten geblieben, dass es der treffende Titel für das Buch ist.
Ja. Also ich habe schon persönlich mich herzlich bedankt. Ich sage es bei meinem lieben Freund. Denn wenn man ehrlich ist in dem, was man tut und sich in dem, was man tut, versteht, ist man Freund. André Schenkel, ich muss sagen, ich musste nachdenken. Und das ist das Besondere und Wertvolle, dass ich dann mein eigenes durch ihn wie neu gefunden habe. Es sagt mir auch mein Freund, der ist Maler, sagt, und wenn jemand nicht den Pinsel in die Hand nimmt, aber ins Bild hineingeht, hört, das Bild hört, versteht, da ist er für mich auch ein Maler. Obwohl er den Pinsel nicht benutzt. Und das ist dieses Verstehen, dieses in den Künsten zu Befreundete und Freundige und Helfende.
Das Buch ist ja ein Gang durchs Jahr. Auch die vier Kapitel deuten es schon an. Es ist ein Gang vom Beginn des Jahres. Nicht allein bis zum Ende des Jahres, sondern es gibt am Ende einen Ausblick. Tag um Ostern ist ja das letzte Gedicht. Mit dem schönen Ende des Buchteils Sprache, die der Frühling ist. Es gibt noch eine ganze Reihe so schöne, zitierbare Stellen. Zeit, ein schwarzes Tier, wäre praktisch mal ein dunkles, winterliches Bild. Und vielleicht das Schönste, was mir auch in diesem Buch sofort auffiel, Glück wächst in einem Tropfen Zeit. Da wären wir ja wieder auch tatsächlich bei der Welt im Wassertropfen, das Glück, das quasi im Sekundigen liegt. Und dass man aber durch diesen Tropfen, wenn man ihn fängt und destilliert und vielleicht zum Gedicht werden lässt, dass es dann eben auch als das Glück, auch wenn es ein Sekundiges vielleicht gewesen ist, erhalten bleibt. Das finde ich sehr beeindruckend in diesen ja doch stillen und trotzdem sehr starken Texten, die immer wieder solche Momente einfangen, sowohl ins Dunkle, denn wir haben auch ja schon darüber kurz gesprochen, dass die Zeit, in der wir uns befinden, ja durchaus auch etwas Winterliches hat, so dass vielleicht der Titel des Buches durchaus auch eine Reaktion auf das ist, was uns gerade umgibt.
Ja, das ist schon so. Die Zeit eine winterliche. Nun könnte man es sich auch anders deuten. Der Winter deckt die nun welk und müde gewordene Erde zu. Der Schnee reflektiert, er zeigt das Helle, er zeigt das Licht. Das ist eine von Deutungen. Andererseits braucht auch die Erde, das heißt die Vegetation, braucht auch den Schlaf, braucht die Regeneration, braucht die Ruhe. Ich habe mir auch erlaubt zu sagen, Pflanzen, diese weiße Finsternis, das ist das eine. Aber aus der Finsternis kommt ja das Erwachen. Und wenn man von einem Baum spricht, ja, die meisten sehen den Stamm, ja, noch eher die Laubfülle, die Farbfülle, die unterschiedlichen Grüntöne. Auch mal gezählt, wie viele Grüntöne unser Garten hat. Ach, da komme ich über 10. Es gibt Menschen, für die auch die Wurzel so wichtig ist. Und ich bin eben auch schon seit Jahren ein Wurzelsammler. In den Formen sehe ich eben auch den Kampf, den eine Wurzel führt, den der Baum führt. Und in der Finsternis. Wir brauchen das Dunkle. Damit will ich nicht sagen, wenn es uns heute nicht so gut geht, wenn wir winterliche Zeiten haben, dann ist es vielleicht auch die Kälte, mal von der Farbigkeit abgesehen, ja, wenn die Erde zu kalt wird, zu frostig, Gipsgefahren. Die Dunkelheit an sich, wie wir sagen, wir haben eine Nacht, da können wir uns trösten mit dem Mond oder in den Alpen, schön Liedern auch, mit den Sternen. Es gibt in der Romantik, wunderbar ist auch, wird immer Nacht besungen. Und das Nächtliche, vielleicht in einem besonderen Sinne, also ich, in einem literarischen Sinne verstehen. Oder wie es auch in fremden Kulturen und Religionen verstanden wird, das Yin und Yang, das eine wie das andere. Denn nur das Aufblühende, nur das Schöne, nur das Helle, nur das Vergnügliche, so ist eben das Leben nicht. Leben ist immer auch ein Prüfungsweg. Dass ich täglich notiere, weiter nachdenke und zwischen Zweifel und Hoffen immer versuche, meinen persönlichen Weg oder Steig zu gehen mit alt gewordenen Füßen, aber wie ich hoffe, nicht mit sehr alt gewordenem Kopf, dass einiges mir vielleicht noch zukommt. Ich sage, zufliegt, ging das vielleicht wieder zu romantisch. Obwohl mein damaliger Freund und Förderer, Walter Werner, gesagt hat, wir müssen auch die Romantik noch haben. Ich will nicht die Romantik wegstreichen. Nicht in der sachlichen Welt, in der hochtechnisierten Welt, nur immer so das Materielle und das Erfolgbetonte sehen, sondern es geht um Geistiges. In einem Haiku, es steht ja im Buch, stelle ich ja nun quasi die Frage, was ist eigentlich Himmel? In welcher Form, in welcher Gestalt? Ja, ist es eine geistige Gestalt? Geht es in einen nicht begreifbaren oder doch letztlich messbaren? Ist das eigentlich einfach in der Messbarkeit? Aber wir dürfen ja nicht vermessen sein. Wir müssen wissen, dass wir eigentlich bescheidene Menschen sind oder sein sollten, wobei wir doch auch Reichtümer schaffen. Es geht ja gar nicht anders. Aber es geht doch, meine ich, um es mit einem Wort zu sagen, um die gesunde Balance im Leben in uns und im Leben mit den anderen. Ich möchte ein Helfender sein. Und wenn mir selber geholfen wird, oder wenn ich mir dann auch mit meiner Arbeit und mit der Arbeit der anderen erfahre, was eigentlich Hilfe ist, was Gemeinschaft ist, was Freundschaft ist, was Gleichklang ist, ich spreche wieder von der Musik, ohne die Dissonanz geht die Musik nicht. Aber die Dissonanz hat die wichtige Aufgabe, hinzuführen zur Harmonie. Und da habe ich auch einen Text, der mit Musik zu tun hat. Aber es würde jetzt zu weit führen. Vielleicht so viel und mit meinem Dank für dieses Gespräch, das ich jetzt habe führen können oder das mit mir geführt wurde. Ich bedanke mich.
Abgewandert. Abgewandert alte Riten, Bewährungen abgerufen, die Luft ein Spinnennetz, Wühltisch die Erde. Täuschungen verkehren in schläfrigen Ohren, die durchlebte Welt trägt ein strenges Orakel. Nähe. Wo du hin wolltest, hat der Holunder erzählt, die Binse im Weg, des Wipfelkönigs Dreiklänge, unser Kanon, der die Nacht durchfliegt. Am Berggesicht Steingründe mit namenlosen, heimlichen Quellen. Der Augenblick. Wie viel ist er an Zeit, wie viel an Wirksamkeit? Wer weiß ums Maß, das ihn bestimmt? Wer ahnt den Wert, der wahr ihn nimmt? Januarmoment. Ein dunkelnder Wirbel jagt ums Haus, ein Winterdrachen, der die Füße aufs Dach setzt. Mit leuchtendem Finger schnippt ihn die Sonne davon. Warmer Wind. Er beutelt die gebräunten Gräser, fährt in die Kammern der Tannensamen, umschmeichelt hinterm Haus gereifte Beeren. Komm, wir wollen im Garten wohnen. Was bleibt? Irgendwo ein verschollenes Wort, das auffliegt und den Himmel sucht. Irgendwo unter kahlgrauen Mauerresten scharren noch Schaben. Irgendwo erzählt ein Stern den andern von merkwürdigen Wesen. Weg am Wald. Die Fahrspuren, zwei eilige Bäche, tiefe, kuhlen, schmale Teiche, überfließend für das nächste Tropfenspiel unter den Fichten. Alter. Ausgewohnt die Zeit. Wände erzählen im Ohr das heimliche Meer. Der Käfigvogel hat die Freiheit vergessen, seine Trauer schweigt. Knarrende Stufen zur Kammer, wo der Mond ein kleines Fenster hat. Befinden. Mein Haus hat große Augen, ist selbst ein großes Ohr fürs Windgeräusch. Mein Haus auf alten Füßen am herben Hang, wo grüne Stuben sind. Mein Haus zum Efeugarten schreibt Rindensprüche, lässt leuchten das Holz. April am Haus. Der Schiefer schlägt, Schneeerbsen springen ans Fenster, die gestreckten Knospen der Rosen schmiegen sich in den Wind. April. Gestern schlug der Wind Sonnenwärme in bunte Tücher. Heute schweigt er am weißen Strich auf der Leine. Alter Kirschbaum. Wächter des Hauses, ein Dachflüsterer, die Früchte für den Heer, Spinnenheimat die rissige Rinde, in der bemoosten Stammgabel Weidenröschen, Holunderstengel. Das Kind bewundert, der Gärtner prüft das Holz. Der Besuch. Ihr habt euch verspätet, ruft er vom Balkon. Ja, die vielen Ampeln. Sie empfängt uns mit frischem Kuchen. Wir bringen den guten Honig. Er redet über den Krieg, das späte Studium. Sie brüht Kaffee. Von drüben damals hab er sie geholt. Es war die große Liebe. Seine versteiften Hände unterstützen die stockende Stimme, der Zeigefinger ein bohrender Stab. Er sei Antifaschist, Marx habe recht gehabt, wir sollen noch bleiben, er werde bald sterben. Wir lesen ihre Blicke unten an der Tür. Dank euch für eure Geduld. Wir fahren schweigend durch die laute Stadt. Die hohen Halme, unzählig ihr Verbeugen, das weite Schwingen, bis sie niederknien. Alte Bilder kehren zurück, die Dschungelpfade von Kinderfüßen. Dialekt. Zungengeläufig nach mütterlichen Klängen, Gewöhnung, Heimat. Auf den Bergen. Herbst, schon Mitte August, die Wiesen gelb, Vogelbeeren rot, in Höfen geschichtet trocknendes Holz. Der Winter legt sich ins Gedächtnis. Tage im Oktober. Der Sonnenbogen, den stummen Mond zur Seite, Gesicht der Wandlung, als wär's ein Zauber, die hellen Hexenringe, eine Bilderschrift. Und wieder Nebel. Ich verweil vor dem Gelbrausch der wilden Rosen. Den geschundenen Baum hält der strebende Efeu, Zeichen Wiederkehr. Im Lauschen bleiben, die Worte zurücknehmen zwischen den Halmen. Nachtmusik, Wind ein Streichersatz, Mauerstrauch das Xylophon, Trommelschläge übt der Fensterladen, Tremolo der Regenspaß ahmt den Hummelflug. Mein Urgroßvater, er nannte das Auto Teufelszeug. Er brauchte es nicht für den Pfad hinab ins enge Tal zu seiner Mühle. Als er ein Greis geworden war, ließ er sich, wie ein glückliches Kind, vom Enkel chauffieren. Die Holzmaschine. Gefräßig, schnaubend schlägt sie, Schneisen und Schrammen bricht in den Himmel des Waldes. Der Berg erschüttert. Selbst die Steine stöhnen. Mein Wald, er ist alt geworden, von manchen Häuptern fallen spröde Strähnen, begrünt sind breite Stuppen, Fingerhüte leuchten im Geröll, Adler fahren begleitet den Weg. Spräche der Mond ein Taggebet, wer würde lauschen außer den Vögeln? Bis der Stahlsaurier zuschlägt, den Boden frisst, violette Säulen zerreißt, die Pilze fliehen. Paradiese sind in der Märchenwelt. Trauerweide, das lange Haar, als flög es davon. Schweigt der Wind, ein grünes Tuch berührt die Erde. mit dir. Winter, weißes Haar, falte ich die Hände, ihre Wärme unseres Lebens Sommer. Wir reden. Wir reden über die Zeit, gehen von Märchen zu Märchen. Schnee fällt zum Himmel, Rotkäppchen zähmt sich den Wolf. Winterreise. Der Bergpfad, eine düstere Gasse, Lichttropfen fallen ins weiße Grab. Streng die Gesichter des Talwinds, die munteren Bäche fast verstummt. Der Einsame lauscht, kein Vogelherz gibt Antwort. Zeit, ein schwarzes Tier. Dezemberende. Stille kehrt ein nach lauten Tagen, die Kerzen sind kürzer geworden. Nebel hängt im herbstlichen Geäst, die Fragen schreiten wieder aus. Tage um Ostern. Der Wolkenbogen, ein schlafendes Meer. Ich gehe mit schweren Füßen. Tief steht der Himmel, Schnee wie außerhalb der Zeit. Leis tropfen Dächer. Rotkehlchen kommen ans Fenster, die Eibe vorm Haus trägt wieder Last. Narzissen winken mutigen Tulpen, Sprache, die der Frühling ist. Musik.